Schaffer, Schaffer, Häusle, Bauer. Diese Redewendung ist bekannt mittlerweile in ganz Deutschland und sie beschreibt besonders die ausgeprägte Arbeitsmentalität der Schwaben. Wenn ich irgendwo im Ausland mit Deutschen rede oder auf Deutsche treffe und im Gespräch erwähne, in welcher Gegend ich lebe, dann kommt sehr oft dieser Spruch: Schaffer, Schaffer, Häuslebauer und nicht nach der Mädle schauer. Ja, es ist bekannt, dass die Schwaben ein schaffiges Volk sind, die gerne bauen. Und in den letzten 40 Jahren, so wie diese Gemeinde gewachsen ist, haben die Schwaben am Gotteshäusle gebaut. Und dass ich als Nicht-Schwabe hier auch noch mit Bauern und diesen dritten Anbauer leben durfte, hätte ich nie gedacht. Ich kann heute nur staunen und voller Dankbarkeit zurückblicken, wie Gott uns während dieser ganzen Phase bewahrt und gesegnet hat. Und da sind wir eigentlich auch schon beim Thema dieser Kurzpredigt, in der es auch ums Bauen geht und wo wir aus Gottes Wort hören, dass ohne Gott alles Schaffer, alles Bauen umsonst ist. Lass uns aus Psalm 127, das ist ein sogenannter Wallfahrtspsalm, ein Pilgerlied, die Verse 1 bis 2 lesen. Dieses Wort, das hat mich in dieser Zeit des Baus sehr begleitet. Da heißt es: Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann arbeiten umsonst die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, dann wacht der Wächter umsonst. Das ist ein Wort für Sie, Herr Wörner. Ja? Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und spät aufbleibt und sauer erworbenes Brot esst. Solches gibt er seinen Geliebten im Schlaf. Nun, die Verse dieses Liedes, sie stammen aus König Salomons Feder. Und wenn man sie liest, denkt man sicherlich zuerst an den ersten Tempel, den er bauen ließ, an seine Bauerfahrungen. Schauen wir etwas genauer hin, erkennen wir, dass sie eigentlich einen wichtigen Warnspruch enthalten. In diesem dreimaligen Umsonst spüren wir die Kraft dieser Warnung. Und kann man natürlich diese Verse auch missverstehen, ja, und denken, ja, das ist hier eine Aufforderung zur Faulheit und schon mancher hat sie gelesen und sie für sich so übersetzt, naja, als Christ brauche ich ja gar nicht mehr hart zu arbeiten, ich muss mich nicht mehr anstrengen, ich gehe lieber schlafen, denn Gott gibt's den Seinen ja sowieso im Schlaf, wozu also die Mühe? Und in der Tat gab es sogar zur Zeit der ersten Gemeinde, der Urgemeinde in der Stadt Thessaloniki, Leute, die haben sich auf die Bärenhaut gelegt und gemeint, wir sind ja jetzt Christen geworden, Jesus hat alles für uns getan, wir müssen nichts mehr tun. Und so lebten sie sozusagen aus dem Glauben auf Kosten der anderen. Und diesen Leuten, da schreibt der Paulus im 2. Thessalonicher Brief, wenn jemand nicht arbeiten will, soll er auch nicht essen. Also weder dieser Psalm noch das Evangelium bietet einen Freibrief zur Faulheit, so nach dem Motto, schönes Arbeiten, stundenlang könnte ich zuschauen. Es gibt eine Menge Bibelaussagen in den Sprüchen und auch sonst wo, die Faulheit scharf verurteilen. Diese Worte sind also keine Aufforderung, unsere Arbeit zu vernachlässigen, sondern sie sind eine warnende Anfrage an uns. Mit welcher Einstellung bauen wir unser Haus? Und zwar nicht nur das aus Stein, auch das, aber nicht nur das. Sondern im Grunde unser ganzes Lebenshaus. Mit wem, für wen bauen wir? Und während dieser ganzen Bauphase war das unser Gebet. Herr, wir wollen hier nicht unser Ding bauen. Es soll hier nicht um unser Projekt gehen, sondern um dich und dein Reich und deine Ehre. Hilf uns immer wieder, deinen Willen auch zu erkennen und zu tun und nicht zu vergessen, Gemeinde ist nicht dieses Gebäude, sondern die Menschen, die du errettet hast und die du liebst. Und so sei du der Bauherr dieses Hauses und bleib auch der Bauherr unseres Lebens. Was wären wir, würde Gott nicht unser Lebenshaus, ja auch unser geistliches Haus bauen, bewachen und ans Ziel führen? Eigentlich ist das hier ein Spruch, der uns aufrütteln soll. Für wen bauen wir? Auf den ersten Seiten der Bibel lesen wir auch von einem Bau. Frank, du hast schon erwähnt, da gibt es ja etliche Stellen, ja, die vom Bau sprechen. Und da lesen wir von dem sogenannten Turmbau zu Babel. Damals wollten die Menschen auch immer höher, immer größer, ja, letztlich gottgleich sein. Das ist doch die Ursünde des Menschen. Er will selber Gott sein. Und Gott musste eigentlich den Menschen damals die Grenzen zeigen. Und manchmal habe ich den Eindruck, gerade wir hier im Westen, wir haben in unserer Denkweise gut an die Denkweise der Antike angeknüpft und die menschliche Leistung oft als solche vergöttert. Wir haben vergessen, dass der größte Arbeitseinsatz der antiken Welt, der Turmbau zu Babel, zu einer solchen Katastrophe führte, zu seinem Zusammenbruch von Gemeinschaft und Kommunikation, dass die Folgen bis heute spürbar sind. Wer nur für sich und seine Arbeit lebt und darin seine eigene Identität finden will, ich bin, was ich leiste, der lebt an seiner eigentlichen Bestimmung vorbei. Und im Grunde schadet er sich selbst und auch seiner Umwelt. Uns war es ganz wichtig bei diesem ganzen Bauprojekt, ja, nicht Gott aus dem Fokus zu verlieren. Das kann so schnell passieren, auch wenn man an einem Kirchengebäude baut. Und ich weiß, viele von euch haben im Hintergrund genau dafür gebetet, sozusagen geistlich mitgebaut, damit das nicht passiert. Dass es bei allem Schaffen und Bauen, klar, keine Unfälle gibt und Gott das Projekt gelingen lässt. Aber dass bei der ganzen Arbeit auch Gott geehrt wird. Dass er seinen Segen gibt. Vielen herzlichen Dank dafür. Für eure Gebete. Der Warnspruch hier erinnert uns also daran, dass jede menschliche Anstrengung, alles Schaffe und Häusle bauen, ohne seinen Segen vergeblich ist. In der Lutherbibel übrigens ist dieser Psalm überschrieben: An Gottes Segen ist alles gelegen. Er ist der Wirkende, der Schaffende, der Vollendende, ob wir rackern oder ruhen. Und so macht der Glaube an unseren Gott uns nicht lässig, aber gelassen. Er macht uns nicht träge, sondern tragfähig. Und das wünsche ich uns allen hier, dass wir unsere Arbeit, egal was wir tun, auch immer in Beziehung zu Gott sehen. Dass wir unsere Arbeit nicht ohne Gott tun. Ja, dass wir ihn in unser Schaffen mit einbeziehen oder besser gesagt, dass sich unsere Arbeit aus seiner Arbeit ergibt. Möge Gott es schenken, dass wir dieses Wenn hier nicht ignorieren. Denn wenn der Herr nicht das Haus baut, wenn er uns nicht beschützt, dann können wir noch so zwanghaft uns anstrengen, um was zu leisten oder unsere Sicherheit zu gewährleisten. Aber es wird nichts bringen. Unser ganzes Schaffen ist ohne ihn umsonst. Und so ist es so wichtig, dass wir bei unserem ganzen Arbeiten den Bezug zu Gott und den Menschen nicht verlieren. Und dass wir alles, was wir tun, zu seiner Ehre tun. Nun, diese Strophe, die enthält nicht nur einen wichtigen Warnspruch, sondern auch eine einzigartige Beziehungsbezeichnung. Und darauf möchte ich noch kurz eingehen. Da heißt es doch, dass es vergeblich ist, sich abzumühen und abzurackern, ohne Gott sein Haus, auch sein Lebenshaus zu bauen und sein mühsam erarbeitetes Brot zu essen, denn seinem Geliebten, im Urtext, Jedido, gibt er es im Schlaf. Dieser Begriff Jedido, der Geliebte, als ich das hier gelesen habe, dachte ich, das ist wirklich eine einzigartige Beziehungsbezeichnung. Sie bezieht sich zunächst auf Salomo. Denn als seine Mutter Bathseba ihn auf die Welt brachte, bekam er zusätzlich den Namen Jedidja, der Geliebte des Herrn. Aber ich denke, hier im Psalm 127 steht dieses Wort auch allgemein als Beziehung für den, als Bezeichnung für den Glaubenden, als Bezeichnung für denjenigen, der sein ganzes Vertrauen in Gott setzt. Er ist der Geliebte. Und liebe Freunde, das Wichtigste in diesem Leben ist nicht, wie viel wir gearbeitet und wie viele Häuser wir gebaut haben, was wir geleistet haben und wie viel Anerkennung wir bekommen haben, sondern das Wichtigste ist, dass wir tief in unserem Herzen wissen, ich bin ein Geliebter, eine Geliebte Gottes. Ich gehöre zu denen, die Gott liebt. Und wie hat Gott seine Liebe uns Menschen erwiesen? Wo ist das am deutlichsten sichtbar geworden? Gott hat seine Liebe uns Menschen erwiesen, dass er uns seinen Sohn Jesus Christus gab. Und der Frank hat es schon angesprochen in seinem Grußwort. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. So sagt es Jesus in Johannes 3, Vers 16. Jesus kam in diese Welt. Wir feiern das jedes Weihnachten. Aber er kam, um am Kreuz für unsere Schuld, für unsere Sünde an unserer Stelle stellvertretend zu sterben. Daran denken wir übrigens in 2 Wochen an Karfreitag. Dort am Kreuz hat Christus für unsere Schuld gesühnt. Er ist dafür gestorben, weil wir Menschen uns von Gott, dem Schöpfer, abgewandt und ihn nicht geliebt haben. Ja, weil wir unser eigener Gott sein wollten. Und genau das nennt die Bibel Sünde, Zielverfehlung. Wörtlich, weil wir unser eigenes Lebenshaus ohne ihn bauen wollten. Dafür ist Christus gestorben. Und dann ist er aber am dritten Tage auferstanden. Das ist die Osterbotschaft und wir freuen uns schon auf diesen Ostersonntag, weil genau an diesem Tag proklamieren wir diese wunderbare Botschaft und feiern die. Und er ist jetzt beim Vater. Und er wird wiederkommen, und um alle die zu sich zu holen, die auf seine Liebe geantwortet haben. Ja, durch seinen Tod und seine Auferstehung bekommen wir die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Das macht uns zu Geliebten Gottes, wenn wir im Glauben Jesus Christus und dieses große Erlösungswerk annehmen. Wer also sein Vertrauen in Christus setzt und Christus als seinen persönlichen Retter erfährt, der weiß, ich bin Jedido, sein geliebtes Kind. Und das wünsche ich uns allen hier, dass wir das tief in unserem Herzen wissen, dass wir durch Christus und durch seinen Opfertod und durch seine triumphale Auferstehung mit dem allmächtigen Gott versöhnt sind. Das macht Christsein aus. Und es ist mein Wunsch, dass diese frohe Botschaft des Evangeliums aus diesem Haus in unsere Stadt hinaus erklingt. Dieses Geheimnis, dass wir seine Geliebten sind, ist eine Tatsache, der wir uns immer wieder neu stellen dürfen. Das gilt, wenn es mir gut geht und ich emotional in Freudenstimmung bin, wie eben jetzt, heute an diesem Fest, Gottesdienst. Aber auch mitten im Chaos und im Leid. Da gilt's auch, Jedido. Du bist mein Geliebter. Du bist nicht mein Arbeitspferd. Du bist mein Geliebter. Den Seinen gibt es der Herr im Schlaf. Was für ein starkes Bild. Mich fasziniert das immer wieder und ich habe so oft auch schon erlebt, dass Gottes Wirksamkeit erstaunlicherweise gerade dann bei mir sichtbar, spürbar wird, wenn ich mit meinem Latein am Ende bin, wenn ich nicht mehr kann und keine Möglichkeiten mehr habe. Dann tut er seine Wunder. Und so haben wir es auch hier während eigentlich unserer ganzen Gemeindegeschichte und auch dieser ganzen Baujahre erlebt, wie Gott uns durchgetragen hat, wie er gerade dann, wo wir mit unserer Weisheit am Ende waren, wunderbar gewirkt hat. Und als seine Geliebte, da dürfen wir zu ihm kommen und alle unsere Sorgen und Probleme bei ihm abgeben. Er sorgt für uns, so haben wir es gehört letzten Sonntag in der Predigt. Den Seinen gibt es der Herr im Schlaf. Das zu glauben, das muss man üben. Das ist die Aussage dieser einzigartigen Beziehungsbezeichnung. Sein Geliebter. Herr, wenn ich dein Geliebter bin, dann will ich üben, das zu glauben. Amen. Lass uns gemeinsam jetzt noch beten. Und wir wollen ganz bewusst auch dieses Haus unserem Herrn weihen. Ihr dürft, wenn ihr wollt, gerne dazu aufstehen.